das war der Beginn einer Osttournee oder der zweite, dritte Tag einer Osttournee in 1990, die eben von unserer Agentur geplant wurde. Offener Osten, jetzt bespielen wir den mal. Das ist ja, er sagt das wirklich jetzt, das ist besser als Jingo de Land. Ihr seid ja die Speerspitze des deutschen Rock. Also das ging dann schon gut runter. Ne?
Ja, und im Specs war der Newcomer des Jahres 1989, das ist richtig, ne?
Ja. Meiner Meinung nach härter als alles andere. Also für mich als Psychonauten ist das die härteste Droge.
Liebe Zuhörer, wir befinden uns jetzt in unserem alten Probenraum von Jan und mir. Und wir müssen vielleicht kurz erklären, wer wir eigentlich sind, was wir vorhaben, was unsere Ideen sind. Jan ist alter Musiker hier aus Ostwestfalen-Lippe. Und es soll sich in diesem Podcast nicht nur um Jan drehen, aber schon hauptsächlich, weil er hat eine Menge zu erzählen. Und ich selber, ich bin Philipp, bin auch Musiker, aber nicht hauptberuflich, sondern mir macht das einfach Spaß, aus Spaß an der Freude sozusagen an der Gitarre. Und wir haben eben eine ganz lange gemeinsame Vergangenheit, Jan und ich. Und der Kern unserer Erzählung soll sein, was passiert eigentlich in einem Leben, das mit Musik beginnt und vielleicht durch Umwege über Drogenkonsum, psychische Erkrankungen, Suche nach der Liebe auf verschiedene Abwege kommt.
Also mit 12 habe ich meine erste Gitarre bekommen. Nach der Scheidung endlich mal das richtige Geschenk. Und dann hatte ich Gitarrenunterricht bei einem alten Hippie. Bei dem gab es immer einen pechschwarzen Kaffee, der das Herz zum Klabastern brachte. Und daraufhin gründeten wir auch unsere erste Band, obwohl wir noch nicht mal Gitarre und Bass miteinander abstimmen konnten. Die hieß Massaker.
Mhm. Darf ich kurz dazwischen sagen, Kaffee mit 12, 13, war das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Okay, alles klar.
Richtig. Und wir konnten die Gitarre und den Bass noch gar nicht miteinander abstimmen, aber wir haben gespielt wie die Weltmeister. Es war einfach nur schlimm und grausam. Wir mussten da auch immer hintrempen zum Übungsraum und der Sänger sagte immer, ein Königreich für ein Bier, wenn Sommer war. Naja, das ging eine Weile so und dann haben wir Able Yet gegründet. Und da spielte mein älterer Bruder Tim die Leadgitarre. Und Thomas, der spielte auch Gitarre, der war auch älter und war ein Hippie. Der hat dann alles Weitere so beigebracht, was dann nötig war, dass man auch vorankam, so, weil weg von diesem Dilettantentum hin zu ein bisschen mehr Thin Lizzy-hörigen Läufen oder sowas. Mhm. Ne?
Und man muss sich vorstellen, also wir haben damals, wie wahrscheinlich ganz viele in dem Alter, einfach Bands gehört wie Thin Lizzy, aber auch Jimi Hendrix kam dann sehr schnell auf und das waren einfach große Idole für uns. Und das war die Zeit der 80er, aber die Musik der 60er und 70er, die uns sehr beeinflusst hat.
Das stimmt, ja durchweg. Ja. Mhm. Und dann gründeten wir eben Able Yet und da kannten wir uns noch gar nicht, der Philipp und ich. Und dann haben wir eine neue Band gegründet danach, die hieß Mavics und da spielte ich dann Gitarre. Ich habe gar nicht erzählt, dass ich bei Able Yet Bass gespielt habe, weil der Bassist so schlecht war, dass wir den rausschmeißen mussten. Und dann bei den Mavics, da machten wir Punk, ich spielte Gitarre und da trafen wir uns dann irgendwann.
Das stimmt, im Sommer auf irgendeinem Fest, glaube ich. War das nicht sogar ein Gartenfest bei uns in der WG, kann das sein?
Das kann sein, das kann sein. Mhm. Und das Schöne war eben bei euch, dass ihr aufnahmetechnisch so weit war, dass ihr ein Mischpult am Start hattet, 24 Kanäle, glaube ich sogar. Und wir ganz heiß waren auf Demo-Tapes machen. Wir wollten unbedingt Demos machen. Das war immer so das Ding früher, ne? Gute Demo-Aufnahmen machen.
Wir sprechen von Kassetten.
No. Ja, genau, Tapes. Und um einen Plattenvertrag zu kriegen letztendlich. Das war immer der große Traum dann für uns.
Mhm. Ja. Genau, also ich kann mich auch erinnern, wir hatten tatsächlich auch, glaube ich, drei Kassetten insgesamt gemacht Und damit sind wir dann immer über Land gefahren zu irgendwelchen Clubs. Man hat einen Flyer abgegeben und die Kassetten abgegeben, um dann da irgendwann spielen zu können.
Mhm.
Und das war, gut, da waren wir euch 2 Jahre voraus und das war damals natürlich eine Zeitepoche.
Ja, ja, 17, 15, 19, 17, so irgendwie, ne?
Mhm.
Ja, so der Zeitraum. Ja, und als Kite und oder als ihr uns dann gesehen habt im Jugendzentrum Lemgo haben wir damals gespielt, irgendwie. Man kam ja nicht so weit rum, ne? Das größte war mal Düsseldorf später.
Ja, wir haben mal, das fällt mir gerade ein, in Köln gespielt, in der alten Ruine. Und das war nachher ein Ort, also ich weiß nicht, ein halbes Jahr später habe ich das im Tatort gesehen.
Ah,
da kam genau diese Ruine, es war eine Kneipe ohne Fenster, nur mit Gittern.
Wow.
Und da wurde halt nur im Sommer gespielt und wir haben im Keller auf Paletten gespielt, weil das Wasser 10 cm hoch stand. Also da haben wir noch gedacht, wenn uns jetzt irgendwie ein Stromkabel da reinfällt.
Also das war damals ja nicht selten, dass irgendein Kabel offen war oder so. Ne?
Ja, es war auf jeden Fall ja, irgendwie ein tolles Erlebnis da in Köln dann nochmal.
Ja, das glaube ich. Ja.
Ja. Ja, okay. Also das war so waren die Anfänge der Musik. Vielleicht müssen wir dann den Schritt machen zur nächsten Band. Und das war sozusagen auch eine gemeinsame Verbindung. Ich sage den Namen jetzt hier einfach nochmal. Krite war unser gemeinsamer Bandkollege. Erst bei mir in der Band Beyond, dann später für dich bei den Speedniks. Und er war, das können wir so sagen, einfach der Kopf der Speedniks und hat wirklich tolle Songs geschrieben, schreibt sicherlich weiterhin tolle Songs, arbeitet jetzt in Berlin, ich glaube an der Volksbühne als musikalischer Leiter für bestimmte Produktionen. Ja, das einfach nur so zum Hintergrund. Ihr wart mit den Speedniks richtig erfolgreich, du warst bei der ersten Platte aktives Bandmitglied als Bassist.
Ja.
Und ich glaube, ihr habt so ein bisschen Ruhm auch gebracht.
Ich sagte mal, Veranstalter, wir waren ja mal Vorband von den amerikanischen Zap-Hop-Bands, von SST-Label und sowas, ja, Soundgarden und Miracle Workers und wie die alle hießen. Und die waren in Deutschland ja ganz angesagt, damals 89, so Grunge, Vorgrunge, so ungefähr vor Nirvana noch gerade so eben dahergeschraubt. Und die kamen immer über den Teich und wollten dann mit uns touren. So, die brauchten halt einen Anhalter und so kamen wir dann dazu, auch mal vor größerem Publikum zu spielen und eine Tour zu machen. Ja, und da sagte mal ein Veranstalter, ihr seid ja besser als der Top-Act. Das ist ja, er sagt das wirklich jetzt, das ist besser als Jingo de Lanz. Ihr seid ja die Speerspitze des deutschen Rock. Also das ging dann schon gut runter. Ne?
Ja, und im Specs wart ihr Newcomer des Jahres 1989. Das ist richtig, ne?
Ja.
Ja, und jetzt haben wir diesen Podcast nicht nur, um so ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen, begonnen, sondern wir wollen einfach dieses weitere Leben, die letzten 30 Jahre, so ein bisschen Revue passieren lassen. Sicherlich nicht nur heute, sondern in mehreren Treffen sozusagen zwischen uns beiden.
Mhm.
Und als kleinen Ausblick, jetzt 20, 30 Jahre später, wir haben uns viele Jahre später wieder getroffen. Ich mittlerweile als Familienvater, du hast eine lange Vergangenheit durch verschiedene Kliniken hinter dir. Das wollen wir jetzt direkt einfach mal so
rausposaunen. Also der übermäßige Drogenkonsum auf Tour hat mich dann in die Psychiatrie gebracht, weil es dann auch noch ein Trauma gab dazu, ne?
Mhm.
Dass wir eben überfallen wurden auf LSD. Ne?
Ja, also da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Jedenfalls, dass einfach alle Bescheid wissen, es geht heute nicht nur um Musik, sondern wir wollen den Lebensweg von dir ein bisschen nacherzählen und mal hören, wie es dir einfach so gegangen ist. Mit all den Höhen und Tiefen und die spannenden Geschichten, die dazwischendurch zutage kamen.
Ja, wo steigen wir da jetzt ein? Ne?
Ja, also ich würde gerne in der Pommesbude einsteigen. Denn ich weiß,
typisch.
Die Geschichte, die lässt mich einfach nicht los und die ist auch 30 Jahre alt. Und das ist noch die Zeit, bevor bei dir das sozusagen das andere Leben so ein bisschen anfing. Einfach die Geschichte von eurem Manager, Karl.
Ja,
und
Oliver,
Karl hatte, oder Oliver hatte eine
Karl hieß der Vater und wir haben ihn immer spitznamenmäßig Karl gerufen.
Mhm.
Das hat ihn immer geärgert zuerst und nachher geehrt und er stand halt in der Pommesbude mit uns und sagt, ich hätte gerne eine Pommes mit Mayo, mit Ketchup. Scheiße, ich nehme Hamburger. Ja, das war echt super, weil er eben Manager war, ne?
Ja, genau. Also das klingt jetzt sehr so ein bisschen despektierlich, das ist überhaupt nicht so gemeint, weil er war ein super oder ist ein super Typ. Ich weiß gar nicht, was
aus ihm geworden ist. Ich habe ihn auch später wieder getroffen. Ganz toll. Ganz toller Kerl und ich sag's mal, liebt die Liebe im Großen und Ganzen, so da stehe ich ja drauf und lebt die Liebe.
Genau, und er war halt euer Manager, ihr wart eigentlich nur eine Schülerband, aber habt dick aufgetrumpft mit dem Manager und genau. Das Besondere war, das war einfach so herrlich, weil er dieses kleine sprachliche Handicap hatte und extra sagte, ich muss diesen Job machen, Manager, weil da muss ich telefonieren, ja. Da kann mich keiner angucken und ich muss es einfach hinkriegen. Und das ist mein bestes Training. Und das habe ich über die Jahre nicht vergessen, das ist einfach total grandios. Hardcore, ne? Genau, und ja. Er hat es durchgezogen. Aber diese Geschichte von der Pommesbude, da zu stehen, nicht bestellen zu können und dann einfach nur
raushauen, ne?
Genau,
das ja, ist einfach ja, geil.
Scheiße, ich nehme Hamburg. Okay, ja, lieber Jan, jetzt ist es bei dir nicht dabei geblieben, dass du einfach nur auf Tour warst mit Musik, sondern es gab ein ganz spezielles Ereignis, das hast du eben schon mit dem Trauma angedeutet.
Ja, wir haben ja Drogen genommen, seit wir 12 waren, da haben wir angefangen mit Alkohol und Zigaretten, über Klotür schnüffeln und dann kiffen und mit 15, wenn dann kein Hasch da war, dann haben wir Trips geworfen und ich habe gar nicht so viele Trips in meinem Leben geworfen, also es waren insgesamt vielleicht 6 oder 7 oder so, halbe auch mal und der Punkt war einfach, dass das so wahnsinnig eingreift in die Psyche und das bei einem Jugendlichen, der noch gar nicht gefestigt ist in seinem Charakter, das ist schon schlimm. Das kann ich wirklich niemandem empfehlen, dass jemand in so frühem Alter solche Drogenexperimente macht. Das kann nur nach hinten losgehen, auf Dauer, auf jeden Fall.
Und darüber haben wir noch nie gesprochen. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, ich wusste nicht, dass du mit 12 schon damit angefangen hast. Ich habe jetzt immer gedacht, das ging bei dir mit 16, 17 los, aber wie kommt man mit 12 an?
Naja, so unsere Eltern ließen uns scheiden, genau, ja. Typisch Freud. Die ließen sich scheiden und das waren ja zwei befreundete Paare und die haben sich gegenseitig, also quer über Kreuz verliebt. Und die hatten 2 Söhne und mein Bruder und ich waren da und dann habe ich mit den beiden, die waren auch beide 2 Jahre jünger als ich, sind wir in den Weinkeller, haben uns 3 Flaschen Wein geholt und haben uns Tabak und eine Drehmaschine gekauft und haben uns dann da ans Lagerfeuer gesetzt und dachten, wir machen jetzt so eine Art rituellen Einstieg ins Erwachsenenleben damit. So. Und das Zeug schmeckte fürchterlich.
Das heißt, ihr wart eigentlich 4 Jungs, die befreundet waren, weil die Eltern befreundet waren, als Kinder.
Genau.
Und dann gab es das Familiendrama 2-mal im Doppelpack. Also genau. Jeweils die Eltern haben sich scheiden lassen.
Genau.
Und dann habt ihr euch zusammen gerauft und so ein bisschen wie, ich stelle es mir wie in einem amerikanischen Hollywood-Film vor, alleine geht's los in den Sommerferien in den Wald und ihr habt dann losgelegt.
Ja, genau, wir haben dann den Wein getrunken und wie gesagt, es schmeckte widerlich und die Kippen schmeckten nicht und wir sind dabei geblieben. Trotzdem, und das ist so eine Art Wahnsinn, der zieht sich durch mein ganzes Leben, dass ich andauernd irgendwelche Entscheidungen getroffen habe früher, die ich nicht gut fand, die ich also gar nicht hinterstand. So, ne? Also die,
kannst du dich konkret an einen Moment erinnern, wo du gedacht hast, verdammt, was mache ich hier?
Ja.
Ja.
Ja. Das war, da war ich 13 oder 14 und der Punker, der hatte Arbeitslosengeld gekriegt und hat eine Riesenplatte Hasch gekauft. Und wir hingen da rum in seinem Zimmer, da lagen eigentlich nur Matratzen rum und alle waren am Kiffen und ich durfte den nächsten Joint anrauchen.
Also ihr wart zu viert bei dem zu Besuch oder war das jetzt unabhängig von der
Nee, nicht Bruder? Zu viert, nee. Nicht zu viert, wir waren mit einem älteren Freund war ich da.
Ja, also eine parallele Geschichte jetzt zu diesem...
Eine parallele Geschichte, ja, genau, weil du fragtest nach einem bestimmten Ereignis. Und da gab es einen riesen Joint, der rumgereicht wurde und wir kamen dazu und dann sagte der, ey, guck mal, die haben noch nicht, ihr dürft anrauchen. Und dann haben wir den angeraucht und ich hatte vorher schon 2-3 Mal gekifft und nie was gemerkt. Ich wollte unbedingt was merken. Das war so total wichtig für mich, Drogen zu nehmen und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe da nur eine Erklärung zu, aber dazu später. Und dann rauchte ich den an und so lange, das war ein Joint für 15 Leute. Ne? Und da sagte einer, der macht's richtig, das zieht ihn ganz alleine durch. Ne? Mhm. So ein Altfreak. Und ich gab den dann auch peinlich berührt weiter und setzte mich in der Ecke und auf einmal kam der Turn. Und der schlug mir um die Ohren, weil das ja so ein Riesending gewesen war. Und ich bekam einen trockenen Mund, wollte was trinken. Und dann sagten die, das Klo ist unten. Ne? Gab es also nichts zur Verpflegung. Und dann bin ich auf allen Vieren die Treppe runtergerutscht, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und lag dann auf dem Klo rum, hörte meinen Atem gar nicht mehr. Und wusste überhaupt nicht mehr, wie mir geschah. Und von nebenan hörte ich einen Streit zwischen Mann und Frau. Und ich dachte, der wäre real und machte mir schon irgendwie so ein bisschen Gedanken darüber, worum es da wohl geht und ob die sich auch gut vertragen würden. Und dann macht es aber mal zipp und dann war er weg. Und dann merkte ich erst, dass es der Fernseher gewesen war. Ne? Mhm. Also ich war so hackebreit, ich lag da eine Stunde rum. Wie gesagt, meinen eigenen Atem nicht mehr wahrgenommen. Die haben mich dann ein bisschen gepäppelt mit China-Balsam auf den Stirn und so und aufs Sofa gelegt und kalten Waschlappen und so. Aber das ist eigentlich auch ein Horror-Turn gewesen. So, und das meinte ich eben, dass ich da trotzdem beigeblieben bin, ist so ein Wahnsinn, der eigentlich für sich steht. So irgendwie, ne?
Ja. Okay, das heißt also, dass deine, wenn wir es jetzt mal ganz drastisch auf den Punkt bringen, deine Drogenerfahrung, die hatte mit Musik erstmal nichts zu tun, sondern das war tatsächlich vorher schon.
Ja.
Und hatte dann eher mit dem Verlust der Familie zu tun. Vielleicht so ein bisschen so eine Art Scheißegal-Haltung. Mal gucken, alles ausprobieren, was kommt da. Ja. Aber natürlich muss die Gelegenheit auch da sein. Das heißt, da muss jemand über dir über den Weg laufen, der auch sagt, komm mal mit und hier kannst du mitkommen und das ausprobieren.
Ne? Ja. Okay.
Ja, jetzt hatten wir eben von einem Trauma noch gesprochen. Das hast du schon angedeutet. Das ist jetzt ein Sprung sehr viel später in die Zeit, wo ihr als Profis unterwegs wart. Und willst du davon jetzt schon erzählen oder willst du erst noch ein bisschen andere Geschichten aus deinem Musikerleben erzählen?
Ich würde das gerne chronologisch weiter verfolgen und weil da bin ich mir am sichersten, so wie ich das über all die Jahre so rückblickend reflektiert habe, wenn wir da immer so hin und her springen, dann...
Ja, dann würde mich jetzt interessieren, was hast du noch so für Konzerterfahrung? Also woran kannst du dich erinnern? Was war besonders spektakulär? Was war vielleicht total langweilig, obwohl alle Welt auf euch gewartet hat?
Spektakulär war mit den Speedniks ein Gastspiel vor 3.000-5.000 Leuten, konnte ich nicht einschätzen, in so einer Eissporthalle. Das war spektakulär auf LSD.
Mhm.
Weil, die Backstage war eine Umkleidekabine und wir lagen da, Marco und ich, mein Freund und ich, auf den Bänken und ließen uns das Bier reinlaufen und dann merkten wir, das Bier war alle und in dem Moment kam schon ein Kellner rein mit einem Tuch über den Arm, schob eine neue Kiste darunter. Also es war einfach wie ein Schlafenland für uns. Dann kamen unsere befreundeten Fans, und also unsere Freunde so, die kamen dann nachgefahren in die Backstage und meine Freundin war nicht dabei, die Isabel. Und dann dachte ich, super, dann kann ich auch einen Trip schmeißen. Dann kam sie aber eine Stunde später mit dem zweiten Wagen und das war einfach lustig, weil ich dann so angetitscht war davon, dass ich sagte, Isabel, das ist so toll, das musst du unbedingt auch mal machen. Und sie war einfach nur abgefressen davon. Ne?
Mhm.
Und was schön war, dass ich endlich mal kein Lampenfieber auf der Bühne hatte, weil ich so heil war und weil die Bühne auch so groß war, dass man wirklich über den Leuten gestanden hat, sodass man das Gefühl hatte, man steht über den Dingen.
Mhm.
So, und
Würdest du sagen, dein Spiel war, ich sag's jetzt mal so nüchtern, technisch okay oder war das nur für dich
bombastisch? Das war durchaus okay.
Ja.
Ja, das floss wie super. Also das war wirklich gut.
Darkness of the clouds.
Und wir haben das erste Stück, hatten wir noch nie live, wir haben mit einem neuen Stück angefangen, haben wir noch nie live gespielt, das war irgendwie auch so mutig, irgendwie damals, sich nicht erst einzuspielen über drei bekannte Stücke, sondern dann direkt mit einem neuen Stück reinzuhauen, irgendwie, und das lief raus wie Perlen, ne? Also ganz schön.
Und du hattest doch dann auch schon richtig diesen Super Amp, diesen Ampeg.
Nee, was den hast du noch
nicht. Was für eine Anlage habt ihr denn immer gehabt? Oder
ich hatte so einen 100 Watt Yamaha Transistor. Und was hatte ich da? Ich hatte mal, waren das 215er, die Box? Ich weiß es nicht mehr.
Aber das heißt, es war alles, wurde natürlich abgenommen, klar, aber die PA, und ihr habt einfach euer eigenes
Zeug dabei gehabt. Wir haben unser eigenes Zeug gehabt, genau, ja. Und das war nichts Besonderes. Das war einfach ein Rock-Equipment, was im Übungsraum tauchte. Mhm. Und auf der Bühne, gerade auf so einer großen Bühne, spielt es ja weniger Rolle, wenn man, hauptsache es klingt gut, ne? Wenn man weniger Watt hat. Ne?
Ja. Mhm. Und kannst du noch so ein paar Konzerte auf die Reihe bringen? Also jetzt hast du von einem Konzert vor 3.000 Leuten, 5.000 Leuten gesprochen.
Was habt ihr noch so für Clubs gespielt? Also, was fällt mir nein. Also einmal, da waren wir wieder auf LSD. Ey, also so viel LSD habe ich überhaupt nicht genommen, aber das waren schon beeindruckende Auftritte, wo dann Micha den Schlagzeuger ersetzt hat, den Marc, weil der sich gedrückt hatte. Und Micha spielte ja nun einen ganz einfachen Stil. Ne? Und es war wirklich schwierig für uns, da das gewohnte Speedings-Feeling reinzubringen. Ja, und dann haben wir später dann LSD geschluckt und haben dann eine Stunde auf demselben Riff rumgeschrappt, als alle schon längst weg waren. Da standen zwei Jungs in der Tür und guckten uns so finster an, so ob wir nicht mal was anderes spielen könnten. Und wir waren so weggeschossen, dass wir sagten, wozu? Ist doch alles super harmonisch. Ne? Und dann tunkte der mir ein, so irgendwie mein Kopf flog so zurück, so irgendwie. Ne? Und dann guckte ich ihn an, so und jetzt? Also man war so schmerzfrei, das war toll. Ne? Man schwebte so auf Wolke 7 so irgendwie. Ne?
Und was war mit eurem Schlagzeuger? Warum hat der, wovor hat er sich gedrückt?
Naja, der hatte damals viele Frauengeschichten und ich meine, er hat sich gedrückt mit einer Erkältung oder sowas. Und das ging damals gar nicht. Ne? Das war unser
der war gar nicht mit dabei?
Nee, der war gar nicht dabei. Ach
so, okay.
Wir kamen da morgens an, wollten abfahren, so, ich kann nicht, ich bin so krank. So, und konnte ihm das. Es waren Frauengeschichten, soweit ich weiß.
Ja. Aber sehr mutig von Micha, dass sie da eingesprungen
ist. Ja, das war toll. Sonst hätten wir den Gig absagen müssen und das wäre unzuverlässig gewesen. Das hätte eine Strafe gegeben vom Vertragsstrafe. Und das spricht sich auch rum bei den Veranstaltern und das macht keinen guten Ruf. Ne? Ja. Also, es war schon schön, dass Micha das gemacht hat.
Ja. Ja, also ich hoffe, unsere Zuhörer sind nicht entsetzt über die ganzen Drogengeschichten, die jetzt hier der Reine auf den Tisch kommen. Ich meine, ich war so ein bisschen vorgewarnt, ich wusste das, aber dass das so heftig bei euch zur Sache ging, war mir jetzt noch gar nicht klar.
Ja.
Aber es ging weiter.
Ja, es ging weiter. Dieser eine Auftritt im Osten, der hat mir das Genick gebrochen. Ne? Da waren wir auch, wie gesagt, auf Pille und... Das hört sich jetzt so an, als wären wir nur auf Pille gewesen. Das ist nicht so.
Aber ja, das hört sich schon so an, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, wirklich. Aber es ist schon... Es
dann, war auch dann erzähl doch mal von einem Konzert, wo alles clean und sauber war.
Wie soll das denn gehen? Das ging ja eben damals nicht mehr, ne? Das ist ja das, was ich meine. Wenn man so früh anfängt, da kommt man gar nicht mehr raus, ne?
Mhm.
Das gehört dann zum Alltag dazu irgendwie. Und kann ich einfach niemandem empfehlen, aber es ist ja auch längst bekannt. Also in den 90ern gab es ja eine Welle von Psychosen, auch im jugendlichen Bereich.
Mhm.
Ich habe ja mal so Sozialtherapeutenausbildung gemacht mit 35 und Suchtherapeut, und weil ich da wirklich 10 Jahre richtig clean war.
Mhm.
Und die Ausbilderin hat mir damals erzählt, was für eine Riesenwelle das gewesen wäre, eben neben dieser üblichen Krankheit in der Psyche, der Depression, dass eben Jugendliche psychotisch werden würden.
Ja, genau. Also das war für uns damals auch alle erstmal ein Schock, als wir gehört haben, ja sozusagen du, ich sag's jetzt mal so platt, du drehst ab. Ich weiß, dass du in der WG ja hier gewohnt hast und die anderen sich Sorgen gemacht haben, dass du irgendwelche Geschichten erzählst, die einfach halluzinatorisch waren. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir, also wie dein Weg
Also bei mir bäumt sich so ein bisschen was auf, weil das für mich eben nicht Halluzination ist, sondern Realität.
Ja.
Da merke ich, da kommen wir eigentlich an den Gesprächsstoff, der uns beschäftigen sollte und wollte. Und ja.
Ja, nee, also auf jeden Fall soll alles raus und soll alles auf den Tisch. Aber einfach erstmal zum Einordnen, was ist bei dir eigentlich passiert? Also ihr wart, und vielleicht auch zum Einordnen, wo geht die Reise hin, wenn wir uns unterhalten? Wir wollen halt auch ein bisschen erzählen, dass andere Leute auch davon profitieren können, dass Jugendliche davon profitieren können. Du hast eben schon gesagt,
ja,
Drogensucht auf der Höhe der tollsten Ereignisse ist zwar schön, aber es kann eben auch nach hinten losgehen. Und so diesen Übergang, den würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen rauskitzeln.
Also du sagst Drogensucht und das ist richtig, denn man wird ruckzuck abhängig von diesen Sorten und die Sucht ist immer schon verloren. Ne? Mhm. Du bist immer bei Siechtum und es mag von mir aus auch von Sehnsucht kommen oder so ähnlich, aber die Sucht ist ein Siechen.
Mhm.
Ne? Das ist wirklich eine Krankheit. Und davon wegzukommen wird schwerer, je früher man angefangen hat und je länger man dabei geblieben ist. Das heißt, nochmal, jetzt wirklich mit erhobenem Zeigefinger, in dem jugendlichen Alter ist es Schwachsinn, damit zu beginnen.
Hm.
Auch wenn es so angesagt sei, Partys und Mixdrinks und wie man den Einstieg heute kriegt und so, aber es ist wirklich gefährlich.
Hm. Und du hast eben angesprochen, dass sozusagen in den 90ern ein Boom, oder Boom ist jetzt, das klingt so komisch, also so ein Anstieg an psychotischen Ereignissen.
Das war wohl eher 2000, entschuldige, dass ich dich unterbreche, mir fällt das gerade ein. Bei mir war es ja in den 90ern, da war es selten damals, dass die Jugendlichen psychotisch wurden. Um 2000 rum, Anfang bis 2010, da gab es so eine Welle damals, wie es so Entwicklungswellen gibt.
Und weil auch plötzlich das dieses TNC in den...
Das THC.
THC, ja. Genau, dass das stärker wurde im Haschisch einfach, das war, glaube ich, auch eine Ursache. Ne?
Ja, auch im Gras, das Gengras kam auf. Ne? Und das ist meiner Meinung nach härter als alles andere. Also für mich als Psychonauten ist das die härteste Droge. So ein starkes Gras, das knockt mich aus.
Okay, wir sind immer noch an dem Punkt, dass du dein schreckliches Erlebnis erzählen musst, damit wir wissen, was da eigentlich passiert ist.
Ja, wir waren im Osten am Spielen, hatten eine Pille gefressen vorher und es war alles super. Das war sogar sehr schön erst mal, weil Kiete an einem Flügel sitzen konnte, den die im Konzertsaal hatten da. Die hatten alle so riesen Konzertsäle im Osten, wo wir spielten.
Zwar. Mhm. Und wir reden über das Jahr 89 oder 90?
90.
90.
Mhm. Mhm. Kurz nach der Mauer. Und Kiete spielte auf dem Flügel die ersten drei Songs auf dem Klavier. Es war wunderschön, weil er wirklich so toll spielen kann. Und diese Stücke, die er kreiert, die sind ja nicht nur für Gitarre oder Rockband, sondern die funktionieren ja auch auf dem Klavier.
Mhm.
Und er spielt ja auch gut.
Und das war abgenommen mit dem Mikrofon, oder wie war das?
Ja, ich glaube schon, weil es hat einen super Song gehabt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich nehme an, da hat er sich einfach drum gekümmert. Da ist er ja.
Mhm.
So, und dann spielte er die ersten drei Stücke und Marco und ich, der Schlagzeuger, die standen in der Backstage und guckten von hinten zu auf die Bühne und hörten auch zu. Und dann gab es in mir einen Moment der Riesenstille. Es war also nicht mehr bei den Trips so, dass ich Farben gesehen habe oder irgendwelche Erleuchtungserlebnisse hatte, sondern dass ich einfach still war und friedlich. Und ich dachte so bei mir, Mann, das ist ja wieder die berühmte Stille vor dem Sturm. Ne?
Mhm.
Und dann sagte mir eine innere Stimme, ja, das ist auch so. Und ich dachte, woher kommt das denn jetzt? Ja, das ist auch so. Es ist doch gar nichts.
Mhm.
Ja, das kommt aber noch. Oh, habe ich nichts drauf gegeben. Ne? Nicht so viel auf jeden Fall. Nicht wirklich, muss ich sagen. Echt nicht. Ich dachte, nee, ist alles schön. Dann hören wir das Klavier und wie toll er spielt und wie toll unsere Stücke klingen. Beim vierten Stück kamen wir dann auf die Bühne und es rockte richtig los. Und wir waren so ungefähr beim fünften, sechsten Stück nicht lange da. Kam eine Frau auf die Bühne mit wedelnden Armen und schrie, wir sollten aufhören zu spielen. Wir hörten sie natürlich nicht, aber sie beschwichtigten. Dann hörten wir nach einer Weile auf. Und dann hatten wir nur noch Scheibenklirren, also Gläserklirren. So irgendwie. Und so sagte, ja, die Nazis kommen so. Ne? Und für mich war das so ein Riesenschock, weil das wie so auf Pille wie so ein Kristallnacht war irgendwie.
Ja.
Und eben noch diese Stille war und diese Harmonie. Und dann dachte ich im nächsten Moment, das ist ja nicht so schlimm, wir sind ja hier 100 Leute, ne? Also kann uns ja nichts passieren, so, ne? Wie auch immer, wir kommen damit klar. Dann drehte ich mich um und die anderen waren schon in die Backstage gelaufen und ich stand da immer noch rum vorne an der Bühne und drehe mich wieder zurück und da war das ganze Publikum zum Hinterausgang raus. Also dann stand ich wirklich alleine auf der Bühne und dachte, boah, was mache ich jetzt? Kriege ich gleich eine Eisenstange auf den Kopf oder was? Und was ist mit dem Equipment? Das ist nicht so wichtig, sagte die innere Stimme. Und da merkte ich, ich werde geführt. Ne? Also merke ich auch so im Nachhinein. Denn das hat uns dann nach draußen gelotst. Und dort haben wir uns hinter Autos versteckt. Und dann kam auch so ein Käfer mit zwei dickbäuchigen Fopos drin. So, und die sollten dann wohl für Ordnung sorgen. Und als ich so hinter dem Auto kniete und an dieser Stoßstange mich festhielt, da sagte wieder die innere Stimme, fürchte dich nicht. Und ich dachte wieder so, woher kommt diese Stimme? Ne? Ich war damals überhaupt nicht bibelfest, obwohl ich Messdiener war im früheren Leben.
Hm.
Aber fürchte dich nicht. Und auch sowas wie glaub mir, vertrau mir. So, das ist schon ganz deutlich rübergekommen. Und ich wollte das damals nicht wahrhaben. Das sowas finde ich dann im Nachhinein, fand ich das eine Weile lang ganz schlimm, dass ich mich diesen inneren...
Ja, du bist jetzt schon bei deinen inneren Stimmen. Lass uns eben die Fakten noch klären. Das heißt, wie seid ihr da rausgekommen? Wie ist die Geschichte zu Ende gegangen?
Da ist nichts weiter passiert. Wir sind dann irgendwie da abgehauen, auf dem Zeltplatz haben wir uns verdrückt irgendwie. Und ich weiß, das haben Kriete und Mark alles arrangiert. Ich war nur verpeilt und der Punkt war, das war der Beginn einer Osttournee oder der zweite, dritte Tag einer Osttournee in 1990, die eben von unserer Agentur geplant wurde. Offener Osten, jetzt bespielen wir den mal so. Mhm. Und wir hatten noch 10 Tage vor uns. Und ich habe die ganzen 10 Tage kein weiteres Wort mehr rausgebracht. Ich war also einfach schockgefressen. So.
Mhm. Aber das heißt, euer Equipment war intakt. Ihr habt natürlich dieses Konzert nicht weitergespielt. Die Leute sind nicht zurückgekommen. Da waren wirklich Trümmer in dem Raum. Also wenn die Scheiben zerschlagen waren, das muss ja ziemlich...
Ja, das haben wir alles nicht mehr gesehen. Das haben alles, ich hab das Equipment nicht mehr abgeholt. Ich weiß nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich nicht mehr sprechen konnte, weil ich einfach geschockt war.
Mhm.
So irgendwie. Ich glaube, das ist eben nachvollziehbar, diese friedliche Stille da von dem LSD und dann diese Panik, so die Todespanik. Mhm. So, ne? Das ist eine Mischung gewesen, die hat mir das Genick gebrochen. Ne?
Also so habe ich die Geschichte von dir wirklich noch nie gehört. Ich dachte, wusste, dass es da diesen rechtsradikalen Überfall gegeben hat, aber dass das auch so eine Konsequenz für dich hatte. Also du sagst jetzt, 10 Tage hast du quasi nicht gesprochen, also wirklich kein einziges Wort oder einfach keine Unterhaltung?
Keine Unterhaltung?
Ja.
Kein Wort? Das weiß ich nicht mehr. Ich war einfach...
Also so rudimentär warst du noch da, aber...
Ich war in so einer Schockstarre gefangen und rudimentär, das passt wohl gut, ja.
Und die Tour habt ihr aber komplett noch zu Ende gespielt?
Gar nicht zu Ende gespielt, ja.
Okay, und wie war es dann, als ihr wieder zu Hause wart? Hast du dich verkrochen in deinem
Raum? Ja, es war so, dass ich in meine WG zurückkam. Und meine Mitbewohner mich anguckten mit entsetzten Augen. Und dass dann der ganze Tränenbach so aus mir rausgeflossen ist. Ne? Ich war endlich wieder zu Hause bei meinen Freunden. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, das zu erzählen jetzt. Weil das sind ja auch Hintergründe, die man nicht so gerne beschreibt. So irgendwie, ne?
Ja, also wir merken dir jetzt gerade an, dass das dich bewegt, aber vielleicht, damit die Geschichte rund ist, wäre es schön, wenn du noch ein bisschen erzählen kannst, soweit es
geht. Ja. Möchte einfach nicht behelligt werden. Ne?
Ja, also Wir können alles immer rausnehmen. Es geht jetzt einfach nur darum, dass auch die Geschichte sozusagen verständnisvoll ist. Mhm. Also das heißt, du bist zurückgekommen und es hat dich dein Leben lang nicht mehr losgelassen, um es mal so ganz platt zu sagen.
Das ist richtig, genau. Ich kam dann zurück und bin dann, nachdem ich mich ausgeschlafen hatte, sonntags zu meiner Mutter, zum Mittagessen.
Vielleicht können wir kurz einschieben. Also Jans Mutter ist wirklich eine der herzensbesten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Unheimlich lieb, leider verstorben vor, ist jetzt schon
zwei, drei Jahre her.
Ja. Ja, Gott hab sie selig, eine wirklich tolle Frau.
Ja, ja. Da gab es Sonntag immer Mittag und wie das so üblich war damals, öfter haben wir uns leider nicht mehr gesehen. Damals war mir der Kontakt auch nicht so wichtig. Ich war ja, möchte gern Rock'n'Roll-Star.
Ja, wer geht mit Anfang 20 gerne zu seiner Mutter zum Mittagessen?
Ja, genau. Und auf dem Weg zu meiner Mutter begegneten dann mir drei Faschos auf dem Wall. Ne? Und schrien mich da an, rote Zecke und sowas. Und da dachte ich damals, es darf ja nicht wahr sein, das sind die hier auch. Ne? Weil mir das damals kannte das noch niemand. Also ich auf jeden Fall nicht. Mhm. Und dass das so ein Phänomen war, war mir nicht bewusst irgendwie. Und ich stand eben auch alleine da, weil ich nicht drüber reden konnte. Ich wusste nicht, wie ich das auspacken sollte. So, ne? Ja.
Und da bist du einfach weitergegangen, weggerannt oder was war da die Situation?
Nee, ich bin ja immer beschützt von Gott und es ist überhaupt nichts passiert und ich war dann einfach nur geschockt, dass die bei uns auch umhingen. Ich dachte zuerst, es wäre ein Ostphänomen gewesen. So. Und damals konnte man wirklich nicht mit jemandem darüber reden. So irgendwie. Ich habe dann später gemerkt, im Studentenclub hingen Plakate, lasst uns nicht mit diesen Deutschen alleine, aber liebe Ausländer, sagte man damals noch. Was ja auch nicht mehr richtig ist, Gott sei Dank. Und das war ein Phänomen, wo ich mich mit alleine fühlte. Und das nächste war dann eben eine Party, die wir gefeiert haben, drei Tage lang. Und da bin ich dann richtig abgedreht.
Ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Schnitt, um zu sagen, der Einstieg ist geschafft in das Leben von Jan, einer der Psychonauten. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich denke, wir haben noch ganz viele Fragen an dich und sind gespannt, was du uns noch zu erzählen hast. Dann sagen wir erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.